Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Finanzhilfen für Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern und Regeln für die Nutzung von Emissionszertifikaten, das scheinen die Hauptknackpunkte zu sein bei der Weltklimakonferenz. Und deswegen wird auch heute noch verhandelt, obwohl man eigentlich gestern Abend hätte fertig sein wollen. Frauke Röder ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt internationale Klimapolitik und sie gehört zu den GründerInnen des New Climate Institute. Die etwa 40 Menschen dort veröffentlichen einmal im Jahr den Climate Action Tracker und untersuchen, was 40 Länder für den Klimaschutz ankündigen und was sie tatsächlich tun. Als der neue Bericht erscheint, ist Frauke Röder jetzt dann auf dem Weltklimagipfel in Glasgow gewesen. Guten Morgen, Frau Röder.
Guten Morgen, Frau Welti.
Längst geht es nicht mehr um das Ob, sondern vor allem um das Wie, also wie den Klimawandel abfedern. Was also hat diese Klimakonferenz von den vielen anderen unterschieden, die Sie schon besucht haben?
Ja, also es ist ja noch nicht zu Ende, wie Sie schon eingangs gesagt haben. Wir warten ja noch auf die Abschlusserklärung. Die letzte Vorlage soll jetzt heute Vormittag herausgegeben werden und dann hoffentlich am Nachmittag beschlossen werden. Wie unterscheidet sich die Klimaverhandlung dieses Mal? Ja, das ist eine gute Frage. Also es geht tatsächlich um das Wie. Wir haben ja letztendlich viel Zeit verloren in den letzten 10, 20 Jahren, wo man eigentlich hätte handeln müssen. Und wir haben es jetzt mit letztendlich einer Transformation im Eiltempo, im Zeitraffer zu tun. Insofern ist, glaube ich, allen Parteien und allen Teilnehmern der Konferenz sehr bewusst, dass wir in einer Krise sind und dass schnelles Handeln erforderlich ist. Das ist in gewisser Weise neu. Es hat, was auch neu war, ist, dass viele und die meisten Staaten sich tatsächlich auch zu dem Netto-Null-Ziel jetzt bekannt haben, unter anderem auch Indien, die das in der Vergangenheit immer abgelehnt hatten. Aber es ist richtig, es geht eben jetzt um die Umsetzung und das ist die Schwierigkeit, wie man von den Versprechungen und auch langfristigen Versprechungen dann tatsächlich auch zum Handeln kommt. Und da sehen wir in dem Climate Action Tracker auch, dass das, was bisher passiert, was an Maßnahmen umgesetzt wird, uns in eine Welt katapultiert von 2,7 Grad plus und das ist eine Katastrophe.
Wenn es denn darum geht, die Erderwärmung zu begrenzen, am besten eben auf 1,5 Grad, inwieweit und unter welchen Bedingungen kann denn ein Abkommen von Glasgow dazu beitragen?
Also man darf eben nicht, man muss immer, wird ja oft dieser Prozess kritisiert und es wird natürlich auch genau geschaut, was kommt am Ende dabei heraus. Und man darf die Erwartung da nicht zu hoch hängen. Dieser Prozess ist sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch ein Prozess, der alle Staaten, alle Teilnehmerstaaten mitnehmen muss. Und wir sprechen hier von fast 200 Vertragspartnern, die einstimmig ein Dokument beschließen müssen. Insofern ist es in der Natur der Sache, dass Verwässerungen stattfinden und dass diese Abschlusserklärung oder das, was aus diesem Prozess offiziell herauskommt, letztendlich nur einen Rahmen stecken kann, in dem sich dann die Länder, auf die sich die Länder beziehen und in dem sich die Länder bewegen. Was genauso wichtig ist in diesen Prozessen, das hat man hier auch in Glasgow ganz gut gesehen, sind diese sogenannten Initiativen. Einige davon von der britischen Präsidentschaft angestoßen, aber Initiativen um spezielle Themen, wo dann verschiedene Parteien, Vertragspartner, aber auch andere Akteure, Firmen und so weiter, Unternehmen, Städte zusammenfinden, um ein Thema, beispielsweise Ausstieg aus der Kohle oder Ausstieg aus Verbrennermotoren und so weiter, beschließen und dann auch voranbringen.
Großer Streitpunkt sind die Gelder, die Industriestaaten an die Entwicklungsländer zahlen sollen, damit die ihre Emissionen senken können. Vereinbart sind da 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Warum ist dieses Geld so wichtig?
Ja, das ist in der Tat einer der Hauptknackpunkte jetzt auch in dieser letzten heißen Phase der Verhandlungen. Diese Gelder wurden schon vor über 10 Jahren den Entwicklungsländern versprochen und dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Das ist auf der einen Seite ein Glaubwürdigkeitsproblem und das werfen die Entwicklungsländer den Industrieländern auch entsprechend vor. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Gelder und diese 100 Milliarden, wie verschiedene Studien auch bestätigen, reichen da bei weitem gar nicht aus, benötigt werden zum einen, um den Ländern zu ermöglichen, sich an die Klimafolgen anzupassen. Sind ja schon jetzt viele der ärmsten Länder am schlimmsten betroffen von der Klimakrise und können das einfach nicht alleine stemmen. Und zum anderen sind wir jetzt in einer Situation durch das Nichthandeln der letzten Jahrzehnte müssen jetzt tatsächlich alle Länder schnellstmöglich Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, um auf diese sogenannten Netto-Null-Emissionen zu kommen. Und diesen Transformationsprozess, der ja auch in unseren Industrieländern sehr, sehr schwierig ist, der ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Und hier brauchen Entwicklungsländer und ärmere Länder einfach Finanzhilfe, um das bewältigen zu können. Und das ist in unser aller Interesse.
Was schätzen Sie, wie werden vor allem die jungen Menschen von Fridays for Future reagieren, wenn Glasgow scheitert, wie die vielen Klimakonferenzen vorher?
Ja, wie werden sie reagieren? Also die Enttäuschung ist ja jetzt schon unüberhörbar groß. Man hat ja auch gesehen, die Proteste auch jetzt in der letzten Woche in Glasgow sind immer lauter geworden. Und ich muss auch sagen, mit Recht. Also ich kann die jungen Menschen verstehen, die laut werden. Es geht um ihre Zukunft. Ja, man hat immer früher abstrakt über die zukünftigen Generationen gesprochen, Generationengerechtigkeit. Es geht um Menschen, die jetzt leben. Es sind schon jetzt Menschen vom Klimawandel betroffen, die ihre Lebensgrundlage verlieren, und junge Menschen jetzt. Ja, wenn wir in diese Welt von 2,7 Grad plus oder 2,4 Grad plus steuern, ist es für junge Menschen eine Katastrophe. Und ja, ich hoffe, dass das Fridays for Future und auch andere laut bleiben und den Druck beibehalten. Und
haben wir denn überhaupt eine 27. Chance, die Welt zu retten?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es wird natürlich immer schwieriger. Wir haben jetzt wirklich 10 Jahre, um die globalen Emissionen zu halbieren. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und es geht eigentlich nur, wenn alle begreifen, dass es sich um einen Notfall handelt, um einen Krisenmodus, und dass jetzt wirklich, wirklich gehandelt wird. Wir haben noch eine Chance, es ist noch zu machen. Und eine der Sachen wird sein, und ich hoffe, dass es auch in der Abschlusserklärung jetzt steht, dass die Länder nächstes Jahr bei dem nächsten Klimagipfel in Ägypten wieder mit neuen Vorschlägen kommen, die tatsächlich kompatibel sind, also entlang der 1,5-Grad-Grenze.
Politikwissenschaftlerin Frauke Röder vom New Climate Institute in Köln, ein Profi in Sachen Weltklimagipfel. Und ich danke für die Einschätzung der COP26 in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.